Ja, ein herzliches Willkommen zu unserem Gottesdienst heute Morgen. Und Gottesdienst, ich wünsche es uns, kann etwas sein, dass wir etwas Unerwartetes entdecken. Das ist mir jetzt spontan vorhin auch so gegangen. Ich war ein bisschen eher da, saß da an der Terrasse. Und manchmal ist es ja so, dass wenn man Zeit hat, die man nicht gefüllt hat, dazu dient, dass man auf einmal was entdeckt, was man vorher nicht gesehen hätte oder übersehen hätte. Und wenn ihr wollt, nicht jetzt, also bitte die Aufmerksamkeit hier vorne lassen, nicht alle in den Garten gucken, da ist echt was, was man wirklich übersehen könnte, aber wunderschön ist, einmalig ist. Ich gebe einen Tipp, es ist rot. Also nicht der Schirm. Samu, du darfst es dann am Schluss machen. Ihr könnt sowas spielen mal wie, ich sehe was, was du nicht siehst und das ist rot. Aber ich wünsche uns allen, ob Kindern oder Erwachsenen, dass wir, ich sehe was, was du nicht siehst und das ist Gott, heute entdecken. Aber ganz am Schluss, geht da, stellt euch da mal hin und schaut, es ist an einer Stelle, wo man es nicht erwartet. Fällt einem dann aber auf, das ist ja das Schöne am Rot, das sieht man. Ihr ratet schon, ihr müsst es sehen, nicht raten, suchen. Ja, unser Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist Gott, ist, finde ich, ein guter Einstieg. Und ich glaube auch, dann kann Zeit hier bei uns im Gottesdienst zu etwas Einmaligen werden. Und einmalig heißt auch unser Thema heute, Jesus, einmaliges Opfer. Es geht um den Hebräer 9, 11 bis 28. Und vielleicht habt ihr das auch, dass ihr mit Menschen bestimmte Worte verbindet. Bei meiner Oma Rosa aus Bengerz, war die Greusener Oma, meine ich jetzt nicht, sondern die Bengerzer Oma, die hat dieses Wort einmalig ganz häufig verwendet. Das ist mir so drin. Die hat immer gesagt, einmalig, ich konnte es gar nicht. Einmalig. Da hat sie damit gemeint, so was Wunderbares, vielleicht so was, was ihr dann später entdeckt. Da hätte sie gesagt, einmalig. Ich denke, dieses einmalig, Gott, Jesus als Opfer, das ist noch ein bisschen anders gemeint. Das werden wir heute sehen. Und wir werden uns eben mit den Hebräern auch beschäftigen, die auch ziemlich einmalig sind, also Hebräer oder Juden. Und diesen Brief, aus dem der Text stammt, der ist, das sieht man das ziemlich schnell, dass die Hebräer einmalig sind oder anders. Die sind echt anders. Ich glaube, wir verstehen vieles nimmer so. Aber da werde ich mich heute mit euch in diese Welt hineinwagen, weil es einfach so viel von Gott und Jesus erklärt. Und auch wenn das eine uns mittlerweile relativ fremde Kultur ist, auch wenn das Christentum da ein Stück weit drauf aufbaut, glaube ich, können wir da ganz viel davon mitnehmen. Und auch was von dem einmaligen Gott, Jesus Christus, entdecken. Bevor ich über den Text rede, müssen wir uns mal über ein paar Fakten einigen, dass wir auf dem gleichen Stand sind. So. Und der ist auch für die Hebräer klar. Also die Hebräer denken auch so. Ihr schaut ein wenig ums Eck rum, könnt es sein, dass ihr das nicht so seht. Noch schlechter. Ich sag es auch laut. Aber da haben müssen sie es auch lesen können. Okay, oh, danke. Wenn man schon, ne, dann muss man es auch sehen. Also erstens, Gott ist. Also ist, das bedeutet in dem Fall, es gibt ihn. Dann eine etwas vielleicht komisch anmutende Frage, aber wenn es Gott gibt, darf er einen Willen haben? Fragezeichen. Müsst ihr beantworten. Das ist, wenn ich das so frage, dann bedeutet das inklusive, dass ihr akzeptiert, dass er einen Willen hat. Ja, also gehen wir jetzt mal davon, also ich mache jetzt mal hier einen Haken. Gott hat einen Willen, Haken, machen wir mal so. Ne? Dann Gott, sind wir auch da uns einig, ist größer als Mensch. Keine Widerrede, okay. Aber wenn ihr das alles akzeptiert, das hat Konsequenzen. Nur mal so. Dann W bedeutet hier jetzt Wille. W, also Gott plus Wille und Mensch plus Wille ist nicht gleich. Auch das hat Konsequenzen. Jetzt haben wir einen Gott und ich bin froh, dass das so ist, weil das hätte alles spielt keine Rolle, wenn Gott nichts mit uns zu tun haben wollte. Aber Gott will mit Mensch, ich mache hier mal eine Klammer rum, sein. Das Problem ist aber dieser Unterschied, Gott größer, Wille-Unterschied. Das heißt, und das werden wir in unserem Text finden, und das wussten die Hebräer ganz genau, wenn Gott plus Mensch, wenn das hier nicht geregelt ist, dann ist Mensch tot. Das, oder, also Gott und Mensch, ohne das zu regeln, das überlebt kein Mensch. Das mal so als Grundvoraussetzung. Ich könnte noch ein bisschen drüber nachdenken, singen dann ein Lied, aber sing das Lied lieber mit. Wir kommen noch drauf zurück. Damit das hier passiert, hat Gott etwas getan. Und es hat damit angefangen. Das ist hier jetzt keine Methode, um die vordere Reihe voll zu kriegen. Ich sag's euch gleich, was ist? Hat's jemanden erwischt? Es ist nur Wasser. Eigentlich ist es Blut. Da hättet ihr mich wahrscheinlich jetzt die Waschmaschine bei mir vollgestopft. In unserem Text wird eine ganz wundersame Begebenheit beschrieben, die hat damit zu tun, mit einer Besprengung. Und zwar eben, dass also in der Geschichte des hebräischen Volkes die Menschen, die sonst in der Gegenwart Gottes in seiner Heiligkeit verglühen, die können ihm persönlich begegnen. Und das wussten eben die Juden. Wenn wir Gott von Angesicht zu Angesicht begegnen, dann ist es mit uns aus. Und da steht im 2. Mose, und er nahm das Buch des Bundes, das waren die Mosebücher und weitere, und las es vor den Ohren des Volkes und sie sprachen, alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun und drauf hören. Wille, tun. Menschen sagen, alles wollen wir tun, was Gottes Wille ist. Da nahm Mose das Blut, besprengte das Volk damit und sprach, seht, das ist das Blut des Bundes, den der Herr mit euch geschlossen hat, aufgrund aller dieser Worte. Ich habe das als Kind erlebt im Gottesdienst in der katholischen Kirche. Da gab es auch so Weihen. Deswegen habe ich das mich gleich erinnert an den Pinsel. Wollt ihr noch mal? Und ich habe mal als Kind gedacht, wenn ich, also da gab es Autoweihe zum Beispiel oder ich glaube auch die Palmwedel oder so. Also ich habe übrigens einen Pinsel genommen, ich hätte es ja eigentlich vorhin mit die Kinder machen sollen, die Armen. Da habe ich schon länger nichts damit gestrichen. Also. Es ist nur Wasser. Aber ich habe mal so als Kind gedacht, ich brauche da schon so einen fetten Tropfen, das wäre irgendwie cool. Ich wusste nicht genau, was das bedeutet, ne? Aber es ist ja sowas wie Segen oder Weihe. Das konnte ich nicht so ganz einordnen. Aber jetzt stellt euch mal vor, dass dieser Tropfen, den ihr vielleicht jetzt nicht erwischt habt, dafür zuständig ist, dass ihr überhaupt hier in der Gegenwart Gottes überlebt. Ich Ich vermute, die Reihen wären irgendwann voll hier vorne, damit man ja was abkriegt. Es ist nur ein Bild, aber so hat es damals schon Bedeutung gehabt. Der hat Mose, damit das überhaupt möglich ist, die das ganze Volk besprengt, in dem Fall mit Blut. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. 100.000 Leute oder wie auch immer, wie viel das sind. Aber danach folgt was Fantastisches. Das überliest man, glaube ich. Also ich zumindest habe es manchmal schon überlesen. Denn, also nach dieser Weihe, nach diesen Besprengungen, da stiegen Mose, Aaron, Nadab, Abihu und 70 von den Ältesten Israels hinauf. Auf dem Berg war das und sahen den Gott Israels. Also die waren dann face to face. Angesicht zu Angesicht. Da sieht man, dass dieses Ritual Kraft hatte. Und da wird dann beschrieben, unter seinen Füßen war es wie eine Fläche von Saphir. Und wie der Himmel, wenn es klar ist. Und er reckte seine Hand nicht aus. Wieder die Edlen der Israeliten. Und das bedeutet, die haben das überlebt. Ja, also die waren rein vor Gott, durften vor Gott kommen. Und als sie Gott geschaut hatten, aßen und tranken sie. Das fand ich dann sehr pragmatisch irgendwie. Aber ich glaube, ich sage mal so, das klingt jetzt, soll jetzt auch nicht flapsig klingen, aber ich glaube, dass bei Gott, Gottes Begegnung immer irgendwie was mit Fest zu tun hat. Und das hat man dann eben so gefeiert. Aber nochmal die Frage, was ist, wenn davon abhängt, ob ich das überlebe? Und in unserem Text steht auch, den ich übrigens so auszugweise, und ich behandle das Thema heute eher thematisch als Thema, nicht als Textauslegung. Also da steht dann, ohne dass Blut ausgegossen wird, geschieht keine Vergebung. Ich war mit euch jetzt schon mal so ein bisschen in der Zeit der Hebräer, wie das damals so war, am Anfang, wo der Bund geschlossen wurde zwischen Gott und Mensch, davon haben wir, ich war nicht da, aber letzten Sonntag, glaube ich, auch schon einiges gehört. Gott hatte seinen Willen, wie ein gutes und gottgefälliges Leben ist in Büchern niedergeschrieben und den Hebräern gegeben, aber nicht nur das. Ich glaube, er war schon damals Realist genug, so nenne ich das jetzt mal, wenn man das so sehen kann, dass er auch Ordnungen, Regeln und Gesetze gegeben hat, dass man, wenn man gegen diesen Willen verstößt als Mensch, um trotzdem bei Gott bleiben zu können, eben sowas wie die 10 Gebote, aber die sind ja nur ein kleiner Ausschnitt. Es gibt ja bei weitem mehr, das hat er auch damit reingeschrieben. Und wenn man eben gegen diesen Willen verstoßen hat, ist das meiste, deswegen haben wir unser Schäfchen heute mal dabei, durch Opfertiere geschehen. Wenn also eine Sühnung stattfinden musste, und ich habe ja vorhin vorgelesen, dass es in diesen Gesetzen auch um sehr viel Blutvergießen ging. Also Tierschutz war damals keine Frage. Das muss man mal so sagen. Der hohe Priester zum Beispiel musste einen Ochsen opfern, wenn er vor Gott treten wollte. Ein Fürst einen Bock. Und unserans, sag ich jetzt einmal, eine Ziege. Und unserans, der nicht so viel Geld hat, 2 Tauben. Immerhin. Muss man auch erstmal finden. Ich würde euch jetzt mal, weil man das im Hauskreis, im Gottesdienst nicht oft liest, aber ich möchte, dass uns mal bewusst ist, in welchen oder wie man da gelebt hat mit diesem Wissen. Und es wird uns vielleicht auch ein Stück weit bewusster, was das, also es ist ja eben nicht so, dass man, wie ich am Anfang mal, einmal einen Pinsel und fürs restliche Leben war alles gut, sondern das war etwas komplexer. Ich lese uns mal aus 5. Mose einfach ein paar Auszüge und ihr könnt euch mal überlegen, hier dies, ne? Gott und Wille und Mensch und Wille trifft sich nicht so. Da steht an dem 3. Mose 5, wenn jemand sündigt, dass er den Fluch aussprechen hört und Zeuge ist, weil er es gesehen oder erfahren hat, es aber nicht angezeigt und damit Schuld auf sich lädt, oder wenn jemand etwas Unreines anrührt, es sei ein Aas von einem unreinen Wild oder Vieh oder Gewürm, Gartenarbeit. Ich bin jetzt mal ein bisschen flachsig, aber man muss sich mal vorstellen, in welchen alltäglichen Situationen. Und wusste es nicht und wird's inne und hat sich so verschuldet. Oder wenn er einen Menschen in dessen Unreinheit angerührt hat, Krankenpfleger, in irgendeiner Unreinheit, wo der Mensch unrein werden kann und wusste es nicht und wird's inne und hat sich so verschuldet. Oder wenn jemand schwört, dass ihm über die Lippen fährt, er wolle Schaden oder Gutes tun an einem Menschen, also einfach jemandem was Böses wünschen. Wie denn einen Menschen einen Schwur entfahren mag, also wenn man falsch schwört, und er bedachte es nicht und wird's inne und hat sich so oder so schuldig gemacht. Wenn es also geschieht, dass er sich so oder so schuldig gemacht hat, so soll er bekennen, womit er gesündigt hat und soll als Buße für diese seine Sünde, die er getan hat, dem Herrn darbringen von der Herde ein Muttertier, Schaf oder Ziege zum Sündopfer, dass der Priester die Sühnung für ihn vollziehe wegen seiner Sünde. Also, ihr könnt natürlich mal, Hauskreis, gebe euch gern die Bibelstelle darüber mal nachdenken, aber mir geht es jetzt mal darum, und das ist jetzt nur ein Absatz. Das sind seitenweise Kapitel. Also da geht es um Schwören, unrein, Berührungen. Es geht um verschiedene Möglichkeiten, wie man sich versündigen kann. Und ich versuche das jetzt auch noch mal ein bisschen mehr zu illustrieren. Vielleicht hat der eine oder andere schon gedacht, oh, wann lebe ich da eigentlich noch? Also ich habe doch nichts mehr anders zu tun, als zu überlegen, was habe ich denn gerade schon wieder falsch gemacht? Und da gibt es ja auch mal diesen großen Versöhnungstag in Israel, wo man sich einmal im Jahr auch versöhnen lässt. Und da war eine der Haupt- und wichtigsten Opfer, das Opfer für einen hohen Priester, dass der die vergessenen, übersehenen oder nicht bemerkten Sünden erst mal sühnt. Weil wenn er damit in den Stiftshütte, ein Zelt oder später in den Tempel gegangen wäre, dann wäre er dort tot umgefallen. Der hatte auch so Glöckchen dran, dass wenn doch was schief geht, man hat draußen gehört, es bimmelt noch, dann ist alles gut. Wenn er nimmer klingelt, dann hat man rausgezogen am Seil. Also so war das Denken und das Erleben, dass ne, dieses, vielleicht habt ihr, wir finden es teilweise auch nett, aber eigentlich müssen wir uns immer überlegen, Gott ist und er ist eben, hat einen Willen, er ist größer wie der Mensch. Der Mensch will oft nicht wie Gott und das, glaube ich, ist etwas, was wir akzeptieren müssen. Da können wir nicht sagen, ach, das ist nicht so, schaut euch mal die Welt an. Also ich glaube kaum, dass ein guter Gott seinen Willen da überall durchsetzt, oder? Und das soll dann jetzt irgendwie zusammenkommen. Und das war der Grund, warum es solche Dinge gab. Der Michi hat mir schon mal ein Modell der Stiftshütte hier hinter mich geworfen. Ich komme gleich noch mal drauf zurück. Das ist quasi der Ort vor dem Tempel, der in Jerusalem stand, wo man seine Opfer brachte. Ich habe einen Namen gefunden, einen Mann, den fand ich treffend, einen hebräischen Namen, der Jephtha. Und ich finde diesen Namen so bedeutungsvoll. Der bedeutet nämlich, Gott möge lösen oder befreien. Diese Sehnsucht, aus diesem Schlamassel rauszukommen mit den Opfern und so weiter. Jephtha. Den nehme ich jetzt mal so als Beispiel, diesen Namen. Und ich versuche mal, oder zu illustrieren, wenn ich meine Papierchen geordnet habe, wie es dem vielleicht so gegangen ist. Ich nenne ihn einfach Jephtha. Jephtha kommt, irgendjemand aus dem Volk, ein Israelit. Der Mann fühlt sich nicht wohl. Unruhig ist er. An einer Leine hat er ein Schaf. Was treibt ihn? Er hat Angst. Er fürchtet sich vor Gott. Er hat gesündigt und deshalb schlägt sein Gewissen. Er weiß von einem heiligen Gott, der dort drinnen, dieser Stiftshütte ist, in dem goldenen Haus wohnt. Soll er denn vor Gott fliehen in die entgegengesetzte Richtung? Nein, denn vor Gott kann keiner fliehen. Der Schweiß bricht ihm aus, wenn er an den gerechten Gott denkt. Ich sehe, dass du schon ein Opfertier mitgebracht hast, sagt der Priester zu dem Mann, zu Jephtha mit dem Schaf. Ja, davon wusste ich schon. Muss das Tier wirklich sterben? Sicherlich, denn ohne Blutvergießen ist keine Vergebung möglich. Aber dieses Tier ist unschuldig und meine Kinder lieben es so sehr. Dieses Schaf hat doch nichts Böses getan. Darum geht es doch gerade. Ein Schuldiger kann niemals den Platz eines anderen Schuldigen einnehmen. Du hast durch deine Sünde dein Leben verspielt. Jetzt musst du entweder du sterben oder ein unschuldiger Stellvertreter. Lege jetzt deine Hand auf den Kopf dieses Lammes, damit erkennst du an, dass du schuldig bist und das Lamm unschuldig ist. Gott sieht diese Handlung als eine Einsmachung mit dem Opferlamm an. Das Lamm wird dann schuldig. Wenn das Lamm stirbt, bist du frei, schuldlos, so wie das Lamm es war. Der Priester nimmt, halt, stopp. Still legt der Mann seine Hand auf den Kopf des Lammes. Noch einige Vorbereitungen, das Messer, dann fließt Blut des Lammes in den Wüstensand. Es ist schrecklich anzusehen. Der Israelit aber blickt erleichtert zum Himmel auf. Es ist ihm, als ob eine schwere Last von ihm abfällt. Das Lamm starb an seiner Stelle und es wird ihm vergeben werden. Versichert 3 Mose 4, O Gott, ich danke dir. Ein Seufzer der Erleichterung steigt in dem Israeliten auf. Alle seine Sünden sind weggenommen. Er kann frei ausgehen. Dann plötzlich hält er den Priester fest. Aber wenn ich jetzt morgen wieder sündige, was dann? Dann musst du wieder mit dem Opfertier kommen, um eine Ziege oder einem Schaf oder ein paar Tauben. Und wenn ich nächste Woche dann wieder, ja dann wieder ein Opfer. Ich werde hier niemals fertig mit meiner Arbeit. Hast du bemerkt, dass hier nirgendwo ein Stuhl steht? Im Vorhof gibt es keinen Sitzplatz. Auch in der Wohnung selbst gibt es keinen Stuhl, keine einzige Gelegenheit zum Sitzen oder Ausruhen. Ich kann mich hier niemals hinsetzen. Ich bin nie fertig, habe nie Ruhe. Ich glaube, dass man das sich vorstellen kann, so wie das, wie ist dann so ein Leben, wenn ich ständig fürchte, jetzt wieder übertreten. Und vor allem geht es bei den Hebräern nur um das irdische Dasein. Die hatten damals noch gar nicht eine Ewigkeitserwartung. Die hatten nur Angst vor irgendwelchen fürchterlichen Feinden, die sie dann aus Strafe überfallen, Dürren, Missernten, andere Katastrophen, die ihnen geschickt würden, wenn sie sich mit Gott nicht gut stellen würden durch Opfer. Und wie gesagt, ich beim Vorbereiten, vielleicht habt ihr ein ähnliches Gefühl, der Jephtha an seiner Stelle, ich würde verzweifeln oder ich würde sagen, hänge ich an den Nagel, den Glauben, was will ich denn damit? Ich kann es doch eh nicht einhalten. Oder ich fange es Lügen an, es Heucheln oder ich tue irgendwas wegdichten von diesem Glauben, weil ich damit kann man eigentlich nicht leben. In unserem Text steht jetzt aber, und so langsam komme ich zur Erlösung, aber ich hoffe, ihr spürt es auch einmal, wie da das Lebensgefühl war. Und in welcher Zeit wir leben. Und in unserem Text steht, denn das Gesetz, also all diese Ordnungen, dieser Wille, der im Gesetz war, hat den Schatten von den zukünftigen Gütern. Das bedeutet, das ist ein Abbild, das ist ein Zeichen. Es ist ein Zeichen, dass es Gott gibt, dass er einen Willen hat, dass er größer ist wie er. Und dass irgendwas passieren muss, weil das nicht zusammenkommt. Aber Gott will bei uns sein. Also es muss irgendwas passieren, damit wir nicht verglühen. Im Alten Testament diese Opfer und der Schatten von dem, was jetzt, was durch Jesus gekommen ist. Deshalb kann es die Opfer niemals vollkommen machen, haben wir gerade gehört. Der fragt, was mache ich denn morgen, wenn es wieder nicht funktioniert? Und der Hebräer schreibt dann eben auch noch, also Jahr für Jahr gleichen Opfer, die gleichen Opfer, welche man immer wieder darbringt. Das ist übrigens ein Wort, immer wieder. Könnt ihr euch vorstellen, mit wem ich dieses Wort verbinde? Mit dem Holger. Der sagt uns, beim Abendmahl immer, ich werde nicht müde, euch immer wieder zu erinnern. In dem Fall nicht an die Opfer, sondern erinnern an das Opfer Jesu, an das einmalige Opfer Jesu. Das werde ich, glaube ich, mit dir ewig verbinden. Ja, also wenn ich an Jephthas Stelle wäre, bliebe mir nur Resignation. Und der Hebräerbrief schreibt weiter und jetzt wird's toll. Jetzt wird's richtig toll. So also mussten die Abbilder der himmlischen Dinge gereinigt werden. Das war das, was wir jetzt gerade gehört haben. Das muss, also die Opfer, die Riten, die Rituale mussten jetzt gereinigt werden. Die himmlischen Dinge selbst aber müssen bessere Opfer haben als jene. Jetzt geht es um viel mehr. Denn Christus ist nicht eingegangen in das Heiligtum, das mit Händen gemacht, also diese Hütte da, ein Abbild des wahren Heiligtums ist, sondern in den Himmel. Jesus ist reingegangen und wir haben vom hohen Priester gehört, der dann da reingeht und das mit Gott in Ordnung bringt, also für alle. Der ging da rein und war auch noch selber das Opfer. Christus ist eingegangen in das Heiligtum, das mit Händen gemacht und nicht eingegangen in das Heiligtum, das mit Händen gemacht und ein Abbild dessen wahren Heiligtum ist, sondern in den Himmel selbst, um jetzt zu erscheinen vor dem Angesicht Gottes für uns. Soll ich nochmal? Ihr sollt diesen Tropfen ewig spüren. Also ist jetzt ein Bild. Aber das ist das, was Jesus gemacht hat. Und zwar auch nicht, um sich oftmals zu opfern. Also stellt euch diese Tausenden von Ziegen, Schafen, Tauben, Ochsen vor, die in dieser Stiftshütte gelandet sind. Was das für ein Hype war. Also Wasser geht ja, aber wir müssten jetzt da überall Blut und Fett wird verbrannt. Hammer. Auch nicht, um sich oftmals zu opfern, wie der hohe Priester alle Jahre mit fremdem Blut in das Heiligtum geht, sondern sonst hätte er oft leiden müssen, vom Anfang der Welt an. Nun aber, am Ende der Zeit, und damit ist eben die Zeit, die mit Jesus anfängt, ist er ein für alle Mal erschienen. Daher kommt unser Text und unser Thema heute. Ein für alle Mal erschienen und durch sein eigenes Opfer die Sünde aufzuheben. Und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so ist auch Christus einmal geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen. Zum zweiten Mal, und das haben wir heute schon im ersten Lied vor allem gesungen. Zum zweiten Mal, wenn er kommt, kommt er nicht mehr wegen der Sünde, die ist erledigt, sondern zur Rettung derer, die ihn erwarten. Also Gott hat einen Weg gemacht, um das Problem zu lösen, dass hier diese Klammer nicht zum Tod, sondern zum Leben führt, für die Menschen. Und alle Opfer, alles, was die Juden, Hebräer früher tun mussten, ist ein Abbild und ein Bild für das, was Jesus jetzt für immer und einmalig getan hat. Bedeutung für uns. Ich denke, mit dem Wort opfern sollte man vorsichtig umgehen, wenn wir es jetzt falsch meinen. Also wenn wir dann ein Geldopfer geben später, ist das nicht dafür da, dass wir Gott vor die Augen kommen dürfen, sondern es ist eine Gabe, die für Leben sorgen soll, hier in der Gemeinde und darüber hinaus. Es ist nicht der Preis dafür, dass wir keinen Tod mehr sterben müssen. Das ist erledigt. Mich hat einmal jemand gefragt, ob sie verloren sei, wenn sie kurz vor dem Tod irgendwas verbocken würde und keine Gelegenheit mehr fände, Jesus um Verzeihung zu bitten und sie daher nicht mehr angenommen würde. Ich behaupte jetzt mal, dass dieser Text die Frage beantwortet. Es liegt nicht an uns, dass wir jetzt, wie die Juden vielleicht, für jede Sünde, die uns aus Versehen passiert oder wir gar nicht merken, ein Tier bringen müssen. Das ist auch in Jesus mit drin. Und es ist nicht an uns. Es ist gut, wenn wir das merken und uns auch um Verzeihung bitten und auch den Menschen gegenüber. Aber wenn wir mal was vergessen, dann kostet uns das nicht den Himmel. Es liegt nicht an unserer Sorgfalt, an unserem Erinnerungsvermögen oder rechtzeitigen Bußfertigkeit. Und jetzt noch einmal die großen Worte, wie ich finde, die im Hebräerbrief stehen. Nun aber am Ende der Zeiten ist er ein für alle Mal erschienen, um durch sein eigenes Opfer die Sünden aufzuheben. Und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so ist auch Christus einmal geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen, den Weg zu Gott freizumachen. Zum zweiten Mal erscheint er nicht der Sünde wegen, sondern zur Rettung, zum Guten. Dann wird's gut für die, die ihn erwarten. Amen. Ja, wollen wir miteinander das Vaterunser beten? Wer möchte, darf gern dazu aufstehen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich habe einen Segen für euch aus dem Hebräerbrief. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus, von den Toten heraufgeführt hat durch das Blut des ewigen Bundes, der mache euch tüchtig in allem Guten zu tun seinen Willen und schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Der Herr segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ja, ein paar Abkündigungen habe ich noch für euch. Nächsten Gottesdienst um 14.30 Uhr hier am 5.5. Danach in der Woche ist am 10.5. das Gebetsfrühstück um 9 Uhr. Da bitte bei der Petra oder der Tina melden. Am 12.5. ist die Verabschiedung für die Christine Schieder nach Peru für ihren Einsatz. Danke, Klaus, dass du wie nennen wir es, die Geldgabe herumgibst, einsammelst. Da ist der Opferstock, stimmt. Ja, genau. Also, und zwar noch kurz, also für dieses Abschiedsfest oder Aussegnungsfest, je nachdem, werden wir alles machen, so fest. Da haben wir ein Mitbringen. Aussegnung. Aussendung, Entschuldigung. Okay, danke. Ich habe ja auch schon von der EM, mit wie habe ich gesagt, Einsegnungsfeier der EM, also Fußball. Ich bringe das manchmal ein wenig durcheinander. Also, da haben wir ab Mitbringbuffet für danach, also das, dass wir danach noch ein wenig Gemeinschaft haben. Und wir haben heute gehört, und sie aßen und tranken zusammen. Das ist nach dem Gottesdienst gut. Und dann noch Bibiolog am 15.05. in der Mitgliederstunde und im Hauskreis haben wir es vorgestellt. Das ist eine besondere Art, an einen Bibeltext heranzugehen. Wir werden von einer guten Freundin von uns, die das auch gelernt hat zu machen, da geführt. Und da das wäre 15.05. und dann müsste man sich bei mir oder bei der Petra auf alle Fälle anmelden. Also Bibiolog, tiefer, anders, neu in Texte hineinkommen mit einer guten Methode, die, soweit ich weiß, sogar auch die alten Hebräer schon auch gemacht haben. Okay, ich wünsche euch jetzt einen schönen Sonntag. Da gibt es noch was? Werbematerial für Ferien ohne Koffer ist da. Bitte verteilen. Christine? Okay. Also bitte auch noch einen Gruß für die Annika und Alexis. Liegt irgendwo am Tisch oder da am Tisch, dass wir einfach alle noch unterschreiben. Weil so viele zuschreiben können wir wahrscheinlich nicht. Ne? Kann man? Gut, solange Platz ist auf der Karte, kann man schreiben. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag und Gott befohlen.